Ich glaube, dass viele Dinge, die in der Landwirtschaft die ganze Zeit negativ dargestellt werden, auch ein bisschen davon kommen, dass viele Menschen gar nicht mehr wissen, was für Arbeit eigentlich dahinter steckt, Lebensmittel zu produzieren.
Ihr habt gerade die Stimme gehört von Freya Fliege. Freya ist nicht nur eine ziemlich besondere Landwirtin, sondern auch Agrarinfluencerin. Wie wir Lebensmittel und deren Produktion neu denken können, das verrät sie uns jetzt. Ich bin Jonas Witsch und bei der Heinrich-Böll-Stiftung für die Podcasts zuständig. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Ihr hört Pod der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Wer auf das Instagram-Profil von Freya Fliege geht, sieht als erstes drei Emojis. Eine Pflanze, einen Traktor und eine Biene. Eine ziemlich bildliche Beschreibung für das, was Freya ihren FollowerInnen näher bringen will, nämlich ökologische Landwirtschaft. Hallo Freya, schön, dass du heute da bist.
Hallo, schön, dass ich heute hier bin.
Freya, von wo bist du denn gerade zugeschaltet?
Ich bin gerade bei mir zu Hause auf dem Betrieb von meinem Freund und der liegt zwischen Bremen und Hamburg im schönen Niedersachsen.
Oh, moin moin. Was siehst du denn, wenn du aus dem Fenster guckst?
Zu der einen Seite leider die Straße, zur anderen Seite die Maschinenhalle und die Biogasanlage.
Okay, also richtig mitten im Betrieb.
Ja, Felder sind auch noch drumherum. Also
du arbeitest in einem Unternehmen, das sich auf Kartoffeln spezialisiert hat?
Ja, genau.
Kannst du Kartoffeln noch sehen oder hängen sie dir langsam zum Hals raus?
Ich muss sagen, seitdem ich klein bin, war mein Lieblingsgericht Pellkartoffeln mit Kräuterquark. Das hat sich bis heute nicht verändert und ich finde Kartoffeln immer noch faszinierend.
Nimm uns mal aufs Feld mit. Was ist das für ein Gefühl, wenn du zum Beispiel tonnenweise frische Kartoffeln erntest?
Also total unterschiedlich, wo man auf dem Feld jetzt gerade ist. Wenn man nur zu Besuch ist, bin ich immer beeindruckt, erstmal was für ein Riesenroder da rumfährt. Trecker plus Ruder, sind ja viele Maschinen unterwegs. Dann, wie viel Kartoffeln tatsächlich von einem so einem Feld runterkommen. Ich meine, im Supermarkt kauft man dann so einen 1,5-Kilo-Sack und da purzelt die 1,5 Kilos nur so vor den Augen daher. Ich finde es, wenn man auf dem Ruder selber steht und sortiert, erstaunlich, wie viele verschiedene Formen Kartoffeln überhaupt haben können. Wie viele auch teilweise irgendwie vom Drahtwurm befallen sind oder von Mäusen angefressen sind, was man dann später gar nicht im Supermarkt sieht. Da sieht man ja wirklich nur die Creme de la Creme der Kartoffeln. Aber es kommt ja einiges mehr eigentlich noch vom Acker.
In verschiedenen Formen?
In verschiedenen Formen, zum Beispiel in Herzform. Das ist natürlich meine Lieblingsform der Kartoffel. Aber wird für den Handel nicht gebraucht, weil die schnell auseinanderbrechen. Und dann hat man natürlich eine offene Stelle und dann kann die Kartoffel da schnell schlecht werden.
Ah, verstehe. Aber sag mal, wie bist du eigentlich Landwirtin geworden?
Also ich komme ursprünglich nicht vom Betrieb. Das ist ja bei vielen der Fall, wenn die in der Landwirtschaft tätig sind. Ich komme zwar vom Dorf, aber habe keinen landwirtschaftlichen Hintergrund. Ich habe im Bachelor dann damals Landschaftsarchitektur und Umweltplanung studiert. Das war so ein zweigeteilter Studiengang, wo man sich dann so ein bisschen spezialisieren konnte, in welche Richtung man gehen wollte. Da habe ich mich für die Umweltplanung entschieden, weil ich Naturschutz schon immer spannend fand. Und irgendwie habe ich aber in dem Zuge dann auch angefangen, mich für Landwirtschaft zu interessieren. Ich meine, die Hälfte von Deutschland ist landwirtschaftliche Fläche. Da ist es ja irgendwie naheliegend, dass man sich damit beschäftigt. Und ich habe dann nach meinem Bachelor, den habe ich zur Corona-Zeiten abgeschlossen, als Erntehelferin auf einem Gemüsebetrieb gearbeitet. Das war ein Biobetrieb. Und da die Probleme mit dem Erntepersonal hatten, haben die ja relativ viele aus dem Inland motiviert zu arbeiten. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Also wir waren relativ großes Team an verschiedensten Nationalitäten dann auch. Und dann habe ich da 2 Jahre gearbeitet und im zweiten Jahr oder nach dem ersten eigentlich schon entschieden, dass ich irgendwie Landwirtschaft gerne lernen möchte. Und dann habe ich mich für einen Master beworben in Witzenhausen. Da kann man ökologische Agrarwissenschaften studieren. Dann bin ich voll in der Landwirtschaft angekommen. Das Fieber hat mich dann gepackt. Das war super.
Da musst du auch früher aufstehen. Magst du früh aufstehen?
Ach, na ja. Aber ich sag mal, die Arbeit motiviert. Also es war tatsächlich der erste Job, wo ich wirklich immer Spaß an der Arbeit hatte. Es gibt natürlich auch Arbeiten, die irgendwie ätzend sind, wo man jetzt nicht so Lust hat. Also man isst ja viel draußen. Man kriegt immer das Wetter mit. Es ist kalt, es regnet auch mal. Im Gemüsebau war es total viel Handarbeit, die wir da noch machen mussten. Und das macht man auch, wenn es regnet und auch, wenn es irgendwie 35 Grad draußen sind. Aber also für mich, mein Highlight war eigentlich, als ich ich habe einen LKW-Führerschein gemacht, um dann Trecker fahren zu können. Und die Saison, wo ich das erste Mal Trecker fahren konnte, das war, ja, ich glaube, so standardmäßig haben 12-jährige Jungs das vielleicht, wenn sie das erste Mal irgendwie auf dem Trecker mitfahren und auf dem Feld dann einfach nur hoch und runter krubbern. Das war für mich dann vor 2 Jahren. Aber das war echt, also da hat es mich echt 100% gepackt.
Und was reizt dich an der Arbeit als Landwirtin? Warum stehst du morgens auf und denkst dir, heute ist ein guter Tag, weil da mache ich XYZ?
Naja, ich sag mal, Landwirtschaft produziert ja das, was wir jeden Tag zum Leben brauchen, nämlich Lebensmittel. Das finde ich an Kartoffeln zum Beispiel so spannend. Man steckt die in die Erde, die vermehren sich und dann erntet man die und hat einfach ein Lebensmittel, was man mit nach Hause nehmen kann, in den Topf werfen kann und was man dann essen kann. Also Punkt Nummer eins, was ich schon mal total spannend finde, dann finde ich es irgendwie super, dass jeder Tag auf eine gewisse Art und Weise anders ist. Es wiederholt sich ja nie irgendwas. Also der grobe Prozess wiederholt sich natürlich, aber das Wetter ist immer anders, der Boden ist immer anders, dann geht mal irgendwas kaputt oder die Pflanzen reagieren einfach anders. Es ist so ein komplexes Zusammenspiel aus Dingen und das finde ich einfach total spannend. Man erlebt jeden Tag irgendwie was Neues. Diese Kombination aus in der Natur sein, mit der Natur was machen und irgendwie dieses Menschliche in die Natur reinbringen. Also ich sag mal, Landwirtschaft ist ja schon, also man bewirtschaftet den Boden. Es ist ja nicht so, dass das frei einfach wächst, ansonsten hätten wir hier überall Wald. Aber genau diese Schnittstelle finde ich halt irgendwie spannend. Was macht der Mensch aber noch mit der Natur?
Und wie sieht denn so ein ganz normaler Arbeitstag für dich aus als Landwirtin?
Okay, ein normaler Tag bei mir hängt natürlich auch sehr von der Jahreszeit ab, was ich dann nach Feierabend sozusagen mache. Ich lebe auf dem Betrieb von meinem Freund, habe Landwirtschaft studiert und zwischenzeitlich auch auf Betrieben gearbeitet. Aber jetzt aktuell arbeite ich bei Solana, das ist ein Kartoffelzüchtungsunternehmen, die eben verschiedene Kartoffelsorten züchten und auch die Vermehrung von den Kartoffeln betreuen und natürlich die auch vertreiben. Also ich habe gar nicht mehr den aktiven landwirtschaftlichen Part in meinem Hauptalltag, sage ich mal, sondern der kommt dann eher am Wochenende oder eben nach Feierabend. Im Moment ist ja gerade Kartoffelernte, das heißt, wenn ich dann nach Hause komme, ist es schon häufig so, dass ich dann noch mit irgendwie auf dem Ruder fahre oder Kartoffeln mit abfahre.
Ah, verstehe. Habe ich auf deinem Instagram-Account gesehen, dass da gerade viel Kartoffelernte auf jeden Fall am Start ist. Ja. Faszinierend auf jeden Fall, diese großen Maschinen, die du da erklärst und wie das funktioniert. Sehr, sehr spannend.
Ja, finde ich auch.
Und wenn du Leute triffst und ihnen erzählst, du bist in der Landwirtschaft tätig, wie reagieren die? Was sind vielleicht die größten Vorurteile?
Schwierig. Also es kommt natürlich total auf die Leute drauf an, mit denen man darüber spricht. Ich sag mal, aus meiner Bachelorzeit habe ich viele Freunde, Freundinnen, die eigentlich nichts mit Landwirtschaft wirklich zu tun haben, sich viel natürlich mit Natur, Umwelt, Klima beschäftigen. Und ich habe es ja an mir selber auch gemerkt, man rutscht dann auch schnell in so eine Schiene rein, wo man Landwirtschaft ziemlich negativ sieht, weil die ja eben einen großen Einfluss auf die Umwelt hat, weil sie halt auch eben viel Fläche ausmacht und weil es ja eigentlich die Grundlage des Lebens mit ist. Dann ist es ja irgendwo verständlich, dass sie eben auch ein großer Hebel ist. Je nach Personengruppe, mit der man spricht, kommen dann verschiedene Vorurteile. Einmal die Vorurteile, dass Landwirtschaft ziemlich negativ behaftet ist und Massentierhaltung und mit Gülle und Emissionen und Bodenverdichtung und allen ist alles scheißegal und man will eigentlich nur Geld machen. Dann natürlich, wenn ich jetzt auf Betrieben bin oder Menschen aus der Landwirtschaft begegnen, die, ich sag mal, männlich etwas älter sind, einen eigenen Betrieb haben, kommen schon, ja, manchmal ein kritischer Blick, sie ist eine Frau, sie kommt nicht vom landwirtschaftlichen Betrieb, weiß sie überhaupt irgendwas, was sie da tut? Aber ich muss sagen, insgesamt, ich glaube, da hatte ich auch wirklich Glück, aber insgesamt sind mir die Leute bisher recht gut begegnet. Also ich habe echt viele positive Erfahrungen auch, als ich Erntehelferin war, dass gerade jetzt auch mal so, ich sage jetzt mal, Altbauern total nett zu mir waren und auch eher sich gefreut haben, dass sich junge Menschen und junge Frauen dafür interessieren. Man hört natürlich schon einige Sprüche, die würde ich jetzt nicht nur auf die Landwirtschaft beziehen, sondern insgesamt irgendwie auf Frauen im Handwerk oder Frauen in eher männlich dominierten Berufen. Aber es gibt auch schon viele, die das total unterstützen und sich darüber freuen.
Du bist ja nicht nur Landwirtin, du bist nicht nur in dem Betrieb, von dem du gerade sprachst, tätig, sondern bist ja auch auf Instagram sehr aktiv und sozusagen eine Agrarinfluencerin. Über was klärst du die Leute denn da auf Instagram?
Also vielleicht anders angefangen. Den Account habe ich eigentlich genutzt, als ich das erste Mal richtig als Erntehelferin auf einem Standard landwirtschaftlichen Betrieb war. Und da ich eben noch viele oder einige Leute aus dem Freundeskreis habe, die keine Ahnung von Landwirtschaft haben und eher so das negative landwirtschaftliche Bild haben, dachte ich mir, Mensch, wenn ich jetzt hier so viel darüber lerne, dann nehme ich die einfach mal mit und zeige denen, wie Landwirtschaft eigentlich ist. Weil es ist nicht einfach nur schwarz oder weiß. Und vielleicht glauben die mir dann eher, dass Landwirtschaft nicht einfach nur negativ ist und da nur Leute hinterstecken, die Böses im Sinn haben, sondern dass das auch einfach ganz normale Leute sind, dass das eine Arbeit ist, dass das alles Gründe hat, wieso Dinge so sind, wie sie sind. Und deswegen habe ich angefangen, einfach ganz alltägliche Sachen da mitzuteilen. Und das versuche ich eigentlich auch immer noch weiterzuziehen. Also natürlich, je mehr man sich in so ein Thema rein vertieft, vor allem jetzt Landwirtschaft, desto spezialisierter wird man irgendwann, weil man viele Sachen voraussetzt, dass das die Leute einfach wissen, weil man ja selber jeden Tag damit zu tun hat. Und ich probiere jedes Mal so einen Schritt nochmal zurückzumachen und dann auch ganz einfache Dinge zu erklären, weil, also ich bin früher auch an einem Rübenfeld vorbeigefahren im Herbst und dachte mir, was sind das denn hier für Maschinen? Und heute denke ich mir, ja klar, die Rübenmaus, die lädt jetzt da die Rüben ein, die da in der Miete liegen.
Das ist mir auch aufgefallen, ne? Der Roder, die Rübenmaus und Fachbegriffe tauchen da auf dem Kanal, den ich mir natürlich auch angeschaut habe. Ja, und die erklärst du denn oder zumindest benennst du sie. Du sprichst ja auch häufig von Wertschätzung von Lebensmitteln. Warum spielt das so eine große Rolle für dich?
Ich glaube, dass viele Dinge, die in der Landwirtschaft die ganze Zeit negativ dargestellt werden, auch ein bisschen davon kommen, dass viele Menschen gar nicht mehr wissen, was für Arbeit eigentlich dahinter steckt, Lebensmittel zu produzieren. Und deswegen ist es mir eigentlich wichtig, dass man wieder mehr Wertschätzung für Lebensmittel allgemein hat. Erstmal, was für ein Glück man hat, dass wir hier in Deutschland so eine riesige Fülle an Lebensmitteln haben. Ich meine, wir haben ja immer alles verfügbar. Und wenn man dann aber einmal dahinter steht und sich anschaut, wie so Lebensmittel produziert werden, was das für Arbeit ist, wie viel Handarbeit auch immer noch in vielen Dingen drinsteckt und auch einfach Verantwortung von Landwirten und Landwirtinnen, dann wünsche ich mir einfach, dass da mehr Wertschätzung hintersteckt, dass die Gesellschaft nicht einfach plump negativ immer über die Landwirtschaft spricht, sondern dass man vielleicht erstmal nachdenkt, naja, wieso ist das denn eigentlich so? Ist da vielleicht irgendwas dran und ist es eigentlich in Ordnung, dass ich alles kritisiere, aber im Supermarkt immer nur auf den Preis achte?
Von wo nimmst du die Kritik denn wahr in der Regel?
Oh, ich würde sagen, die kommt schon von allen Seiten, also sowohl aus dem bekannten Freundeskreis als auch natürlich Social Media oder so, wenn man da irgendwie was hört. Letztens habe ich einen Video gesehen, da hat ein Landwirt einen leeren Kuhstall gepostet, so einen, also die Gänge mit den Liegeboxen und so. Und der musste anscheinend viele oder hat sich von seinen Kühen getrennt, hat die Kühe aufgegeben. Und dann hat irgendjemand darunter kommentiert, dass er darüber ja gar nicht traurig sein muss und dass es ja alles nur Tierquälerei ist und dass es ja gut ist, wenn das alles aufhört. Und ich finde, das sind schon mal so kleine Einwürfe, die ich einfach dann schade finde. Das Thema ist so komplex, Tiere gehören halt irgendwie mit in die Landwirtschaft dazu, weil die Landwirtschaft insgesamt ja einfach ein Kreislauf ist. Und man kann nicht einfach nur einen Teil wegkritisieren, einfach nur Tierhaltung muss jetzt aufhören zum Beispiel.
Aber nichtsdestotrotz würdest du sagen, dass sich Landwirtschaft weiterentwickeln muss?
Auf jeden Fall. Also sie muss und sie tut es. Das tut sie ja schon seitdem sie existiert. Ich sag mal, allein schon von der Effizienz her ist es ja heutzutage so, dass ein Landwirt viel, viel mehr Menschen ernähren kann als noch vor 100 Jahren. Dann ist es auch so, dass das natürlich viel Handarbeit früher bedeutet hat. Das machen ja heutzutage zum Glück Maschinen, deswegen ist es eben effizienter. Jetzt lebe ich auf einem konventionellen Betrieb und habe auch viel mit konventionellen Betrieben zu tun, weil die eben noch dominierend sind. Und ich finde, also für mich muss es nicht das Siegel Bio sein, aber es gibt viele Sachen, die aus dem Bio-Bereich einfach super gut sind, die aber eben, wenn man die umsetzt, dazu führen, dass man die Lebensmittelausbeute, die man dann vom Acker runterträgt, sage ich jetzt mal, dass das einfach nicht so effizient ist. Also man hat meistens etwas geringere Erträge, kriegt aber nicht mehr Geld dafür. Und das ist eben das, was ich auch mit der Wertschätzung meine. Wenn man irgendwie möchte, dass sich das System der Landwirtschaft verändert, dann muss man auch ein bisschen bereit sein, was dafür zu geben. Und ich finde, es ist ein super schwieriges Thema, weil man sich da ja, je nachdem, wie man das Thema skaliert, zwischen regional, ich gucke um mein Dorf herum, und global, ich gucke, wer kann wo eigentlich am günstigsten produzieren und am besten sozusagen sein Ertragspotenzial ausnutzen, und dann schifft man eigentlich verschiedene Güter hin und her. Deswegen finde ich die Frage unglaublich schwierig zu beantworten, und ich finde es auch schwierig, je nachdem, was will man eigentlich, was an der Landwirtschaft bio oder ökologisch ist. Will man da, also zielt man da vor allem auf die Tierhaltung ab, dass man dieses Bild vor Augen hat, die Tiere haben alle Zugang zu einer grünen Wiese? Oder zielt man darauf ab, dass kein Mineraldünger eingesetzt wird oder weniger Pflanzenschutzmittel? Das ist, also da fängt es für mich schon an, dass ich schon denke, naja, welchen Punkt der Landwirtschaft möchte ich gerade eigentlich genau betrachten?
Was schaust du dir an und denkst, da ist auf jeden Fall viel Potenzial, um noch Dinge zu verändern, zu verbessern?
Für mich persönlich, was ich total spannend finde, sind Fruchtfolgen und Böden. Je nachdem, welche Kulturen man halt in den verschiedenen Jahren auf den Äckern anbaut, kann das halt verschiedene Effekte haben.
Ja, nur eine Nachfrage, was heißt Fruchtfolge denn eigentlich?
Fruchtfolge ist der jährliche Wechsel der Kulturen. Also man rotiert sozusagen zwischen, ich sag jetzt mal, 3 Jahren, das war früher so, 3-Felder-Wirtschaft, dass man 1 Jahr lang das brach liegen lässt, dann kommt 1 Jahr Getreide und 1 Jahr, was weiß ich, Zuckerrüben oder so. Mhm. Und je breiter die Fruchtfolge aufgestellt ist, in Biobetrieben zum Beispiel, finden auch viele Leguminosen, also zum Beispiel Kleegras oder Ackerbohnen oder Sojabohnen, also Pflanzen, die Stickstoff fixieren können. Die sind dann halt in einer biologischen Fruchtfolge viel enthalten, weil man so eben Stickstoff in den Boden bekommt, den die anderen Kulturen natürlich brauchen, und man muss ihn nicht extra zudüngen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Silomais, Kartoffeln, Weizen, Dinkel und Ackerbohnen anbauen würde, dann muss ich ja jedes Jahr die ganzen Sachen überhaupt verkaufen.
Ja.
Und wenn jetzt aber niemand meine Ackerbohnen haben will, dann muss ich die ja irgendwie aus meiner Fruchtfolge rauswerfen, und entweder ich mache dann nur meine anderen Sachen oder ich überlege mir, was ich stattdessen da reinpacken kann. Man hat ja dieses Risiko schon vorher. Also du musst da dann erstmal die Sachen anbauen und stehst dann am Ende vielleicht doof da und hast halt alles erwirtschaftet für nichts. Das ist eben das Problem, weswegen halt Betriebe nicht einfach das bunt ausprobieren, sondern halt ziemlich genau überlegen müssen, also ändere ich jetzt hier irgendwas oder nicht? Teilweise braucht man dann auch andere Technik dafür, um das eben erstmal überhaupt in den Boden zu bringen. Dann muss man wieder gucken, wie viel Dünger braucht das eigentlich? Braucht das irgendwelche Pflanzenschutzmittel? Gegebenenfalls braucht man da auch wieder eine andere Maschine, weil die alle in unterschiedlichen Reihenabständen gepflanzt werden. Dann, wie ist das mit dem Erntezeitpunkt? Passt das überhaupt, dass ich genug Arbeitskräfte habe, die das machen können? Wer hat die Erntetechnik? Wo lagere ich das?
Wow, das klingt sehr komplex nach einem großen Thema. Und das ist bestimmt auch nicht einfach zu stemmen für so kleine Betriebe. Und in den letzten Jahren sind auch viele kleine Betriebe pleite gegangen. Und der Trend geht zu immer größeren Betrieben. Wie nimmst du denn diese Entwicklung wahr?
Also ja, das würde ich auch so unterschreiben, dass das so ist. Und ich kann auch verstehen, wieso das so ist. Ich sag mal, wenn man neu investieren muss, und das ist ja eigentlich in der Landwirtschaft immer der Fall, weil man ja immer moderner, effizienter wird und immer wieder guckt, was kann mir die Technik irgendwie abnehmen oder was brauche ich Neues, dann ist es so, dass manche Geräte, oder anders gesagt, wenn ich mir jetzt einen neuen Grubber für die Bodenbearbeitung kaufe.
Ein was?
Ein Grubber. Das ist so ein Gerät, was man hinter den Trecker macht, und das hat so Zinken.
Aha.
Und dann grubbert man den Boden auf, dass der locker wird.
Also du hast gerade so eine Hand nach unten gemacht, die dann so in die Erde reingeht mit so Metallstangen, und dann einmal wird es so durchgezogen, durchgegrubbert.
Genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und ich sag mal, wenn ich mir das jetzt als kleiner Betrieb kaufe, dann habe ich eine relativ hohe Investition, und das Ding brauche ich dann im Frühjahr und im Herbst für, ich sag mal jetzt mal, eine Woche, also 2 Wochen im Jahr, und dann steht das eigentlich nur in der Ecke rum. Wenn es jetzt aber ein großer Betrieb ist, der mehr Fläche hat, dann steht der ja nicht nur hauptsächlich in der Ecke rum, sondern wird viel mehr genutzt. Und das gilt natürlich für alle Bereiche. Also auch von der Erntezeit, von der Effizienz, wie man Personal irgendwie beschäftigen kann. Dann dieser ganze bürokratische Aufwand, den muss natürlich ein kleiner Betrieb auf eine ähnliche Art und Weise machen wie ein größerer Betrieb. Die ganze Buchhaltung, die ganzen Kontrollen. Also man hat irgendwie mehr Effizienz, wenn man einen größeren Betrieb hat, als einen kleinen Betrieb. Es ist auch ein bisschen so, wie wenn man sich einen Hund zum Beispiel als Haustier zulegen will. Wenn man einen Hund hat, muss man ja trotzdem mit dem Gassi gehen, man muss ihn füttern, man muss ihm Wasser geben. Und da macht es eigentlich kaum einen Unterschied, wenn man jetzt 1 oder 3 Hunde hat.
Was müsste sich ändern, damit kleine Betriebe auch überleben könnten?
Ich fände es natürlich schön, wenn es mehr kleine Betriebe geben würde. Und ich glaube, das hätte auch einige Vorteile, weil man ja viel mehr Menschen dahinter hat, die eigene Ideen haben, die eventuell eigene Sachen ausprobieren wollen.
Mhm.
Und dadurch könnte ich mir vorstellen, dass die Landwirtschaft auch vielfältiger werden würde. Ob der Trend dahin geht, eine schwierige Frage. Da würde ich die Frage eher stellen, geht der Trend dahin, dass wir zukünftig noch deutsche Landwirtschaft haben, oder leben wir eher von globalen Lebensmitteln? Ich hoffe nicht, dass es sich dahingehend entwickelt, und das glaube ich eigentlich auch nicht. Also ich wünsche mir einfach nicht, dass die Landwirtschaft aus Deutschland ausgelagert wird, weil ich liebe das einfach, irgendwie durch die Gegend zu fahren, zwischen den Feldern zu sein, auf dem Trecker auch zu sitzen, selber in der Landwirtschaft zu arbeiten oder eben mit der Kartoffel zu arbeiten und hier zu den Betrieben zu fahren und sich anzugucken, was die Kartoffeln da auf dem Feld machen, welche Sorten die haben, ob das gut läuft oder nicht. Und natürlich dann auch, das finde ich ist eigentlich das Schönste, gerade jetzt, wenn ich einfach zum Feld fahre bei uns und mir ein paar Kartoffeln ausbuddeln kann und schon mein Abendessen habe. Also das finde ich ist dann immer so das für mich, ich liebe Landwirtschaft.
Viele Landwirte waren ja Anfang 2024 auch sehr lautstark hier in Berlin in der Stadt, ich habe sie auch gehört, haben protestiert, waren in den Medien präsent. Und Wie hast du eigentlich die ganzen Bauernproteste erlebt?
Ich war in der Zeit viel unterwegs. Also ich konnte leider nicht bei den Demos aktiv immer mit dabei sein. Habe aber viele Rückfragen auch bekommen, wieso die überhaupt unterwegs sind. Und ich fand es ein bisschen schade, dass es häufig in den Medien und auch von Landwirtschaftsseite so kommuniziert wurde, dass es eigentlich nur um den Agrardiesel geht. Also es gibt die Subventionierung, dass die landwirtschaftlichen Maschinen keine Steuern für den Agrardiesel zahlen müssen, weil sie eben den Großteil der Zeit auf den Feldern verbringen und nicht auf den Straßen. Und das sollte eigentlich abgeschafft werden. Und das war so ein bisschen der Startpunkt für diese Demonstration. Eigentlich geht es für mich aber vielmehr, oder nicht nur für mich, sondern so habe ich es eigentlich wahrgenommen, dass es so Wachrütteln war, was in der Landwirtschaft im Moment eigentlich los ist, dass super viel Bürokratie dahinter steckt, dass die Landwirtschaft natürlich viel von den Subventionen irgendwie lebt, weil aber auch der Markt das eigentlich ansonsten gar nicht bezahlen würde. Ich sag mal, man könnte die Subventionen gerne auch weglassen, wenn man dann die Lebensmittel im Supermarkt etwas teurer macht und das Geld dann aber auch bei den Landwirten ankommt. Für mich geht es oder gingen diese Proteste etwas darum, dass die Landwirtschaft einfach darauf aufmerksam machen wollte, ey, wir sind eigentlich schon bereit, uns zu verändern. Das haben wir die letzten Jahre schon immer gemacht. Aber die Gesellschaft muss da eigentlich mitziehen. Und ich weiß, ich habe das Gefühl, dass die Demonstration vielleicht nicht unbedingt das bewirkt haben, weil es ja eher so ein Aufbäumen war gegen die Gesellschaft. Aber eigentlich ist Landwirtschaft ja ein Miteinander. Also die Landwirtschaft produziert Lebensmittel für die Gesellschaft und die Gesellschaft bezahlt dann eben die Landwirte, Landwirtinnen dafür. So ist ja eben Geben und Nehmen in diesem Sinne verteilt. Aber aktuell funktioniert das ja nicht so, sondern die Politik und die Subventionen sitzen da ja irgendwie so ein bisschen zwischen. Die versuchen das ja eigentlich auszugleichen, was aber so mittelgut funktioniert.
Verstehe. Und eine letzte Frage dazu. Ging das da auch um Wertschätzung?
Würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Ich sag mal, die Wertschätzung, die man ja eigentlich als normale Verbraucher, Verbraucherin ausdrücken kann, ist ja eben, dass man im Supermarkt qualitativ hochwertige Lebensmittel kauft und dafür auch in Kauf nimmt, dass sie eben etwas teurer sind. Dass man eben bereit ist, Geld dafür zu bezahlen, weil das aktuell nun mal die Wertschätzung ist, die man für die Landwirtschaft dann ausdrücken kann. Oder alternativ kauft man irgendwie beim Landwirt oder Landwirtin direkt in einem Hofladen und kann dann ja persönlich noch seine Wertschätzung übermitteln. Aber ansonsten ist es ja schwer. Also wie will man sonst seine Wertschätzung Lebensmitteln gegenüber ausdrücken, sodass sie auch bei dem Landwirt ankommt?
Lass uns das Thema wechseln und zur Klimakrise kommen. Was bedeutet die Klimakrise für dich und deinen Alltag eigentlich ganz konkret?
Also als Landwirtin ist man natürlich direkt davon betroffen, je nachdem, wie die Wetterverhältnisse sind. Wenn es viel regnet, dann kommt man nicht auf den Acker, man kann die Bodenbearbeitung nicht machen, man kann die Kulturen nicht aussehen. Und erntet dann am Ende natürlich nichts, wenn man das alles nicht geschafft hat. Oder wenn es so trocken ist, nicht alle haben eine Beregnung oder eine Bewässerung, dass man das ausgleichen kann. Und wenn es zu trocken ist, dann erntet man natürlich auch nichts und ist somit direkt davon betroffen. In dem Unternehmen, wo ich jetzt arbeite, ist Klimawandel natürlich auch ein großes Thema, denn man kann mit den verschiedenen Sorten dem Klimawandel auf eine gewisse Art und Weise begegnen. Indem man zum Beispiel dann Kartoffelsorten züchtet, die besonders trockentolerant sind, die eben wenig Nährstoffe brauchen, die bestimmte Inhaltsstoffe haben, eine bestimmte Beschaffenheit, dass sie lange lagerbar sind.
Und was ist aus deiner Sicht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten besonders wichtig, um genau auf diese Extremwetterereignisse einzugehen, um die Landwirtschaft zu transformieren?
Insgesamt fände ich es, glaube ich, oder ist es, glaube ich, wichtig, dass man die regionale Landwirtschaft fördert, weil man eben so auch einfach eine Ernährungssicherheit immer sicherstellt, auch in Krisenzeiten. Und dann gibt es natürlich verschiedenste Anbaumethoden, die irgendwie schon experimentieren, wie man die Landwirtschaft zukunftsfähig machen kann mit Mulchsaat oder Direktsaat, dass man sozusagen gar keine Bodenbearbeitung mehr macht, sondern die nächste Kultur einfach direkt zwischen die alte Kultur, die abgeerntet ist, pflanzt. Also das sind zum Beispiel Sachen, die man machen kann mit Bewässerung, effiziente Bewässerungstechniken. Da gibt es ja auch verschiedenstes von so großen Regnern, die das Wasser einfach darüber verregnen, hin zu Tropfschläuchen, verschiedenste Düngemittel, die es da gibt, die mega effizient sind. Oder eben natürlich auch die Sorten, hatte ich ja eben schon erwähnt. Technik, dass die irgendwie effizienter wird, je nachdem, ob man einen alternativen Antrieb da haben will. Oder ich sag mal, je breiter das Gerät hinten, desto weniger Überfahrten muss man auf dem Feld machen. Also da gibt's super viele kleine Stellschrauben. Für mich ist das Wichtigste, dass man regionale Landwirtschaft einfach wieder ins Gespräch bringt, dass man da die marktfähig macht.
Und wie nimmst du das so wahr? Gibt es viele LandwirtInnen, die sich hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft bewegen? Oder gibt es dann noch viele, die sagen, ja, nee, das mache ich nicht, ist mir einfach zu risikoreich?
Ich finde es, also sowohl als auch geht es irgendwie. Dadurch, dass ja viele Betriebe Familienbetriebe sind, die ja von Generation zu Generation irgendwie weitergegeben werden, sind ja die, die aktuell am Zug sind, immer darauf bedacht, wie kann ich den Betrieb möglichst gut gestalten, dass auch meine Kinder hier noch arbeiten können, dass die hier eine gute Grundlage haben. Andererseits ist es so, dass Landwirtschaft sich ja immer wieder wiederholt, dass es viel mit Tradition irgendwie zu tun hat, dass es ja auch viel mit Wissen zu tun hat, was man sich über die letzten Jahre aufgebaut hat. Dass es schon auch so ein bisschen ein Festhalten gibt, ja, das haben wir ja schon immer so gemacht, hat ja schon immer so funktioniert. Und gleichzeitig, wenn man zurückguckt, was irgendwie vor 50 Jahren war, da sah ja die Landwirtschaft noch ganz anders aus oder vor 100 Jahren. Also das ist ja gar nicht eine so lange Zeit. Meine Oma zum Beispiel, die hat ja das gerade erst miterlebt, wie Traktoren erfunden wurden. Bis hin zu jetzt, wo es standardmäßig ist, dass man irgendeinen Trecker auf dem Betrieb eigentlich hat. Also es ist im Grunde eigentlich schon die Offenheit da, was zu verändern, aber gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen Zurückhaltung. Aha, mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Weil nicht, dass wir dann hier jetzt eine Investition getätigt haben und die, also die wir gar nicht tragen können und unsere nächste Generation kann nicht mehr auf diesem Betrieb sein.
Und was braucht es, damit wir die Agrarwende hin zu einer ökologischen Landwirtschaft schaffen, um halt nachhaltiger zu produzieren?
Ich würde sagen, vor allem mehr Planungssicherheit, was natürlich auch irgendwo durch die Politik ausgedrückt wird, aber auch ein bisschen vielleicht durch die Gesellschaft, dass man sich auf etwas verlassen kann, dass man eben, wenn man jetzt was verändert, wenn man ein System verändert, dass man da irgendwann nicht am Ende alleine mitsteht. So Investitionen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, die sind ja über mehrere Jahre gestaffelt. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Schweinestall umbauen möchte, dann baue ich den ja nicht um und im nächsten Jahr verdiene ich damit schon Geld, sondern dann baue ich den um und in 15 Jahren verdiene ich damit erst Geld. Und wenn dann aber der Verbraucher, Verbraucherin oder die Politik sagt, nee, ach, jetzt wollen wir das alles nicht, das, was du gebaut hast, das ist jetzt alt und das ist nach 5 Jahren so, dann stehe ich natürlich doof da. Und deshalb braucht es eben einmal diese Wertschätzung für Lebensmittel, dass einem bewusst ist, okay, das Produkt kostet jetzt etwas mehr, aber da steckt was dahinter. Und gleichzeitig auch eben die Sicherheit von der Politik, das, was du jetzt baust, ist auf jeden Fall die nächsten Jahre immer noch gültig und immer noch gut.
Verstehe. Und wie gehst du eigentlich persönlich mit der Aussicht auf die Klimakrise um? Wir steuern ja derzeit auf 2 Grad Erderwärmung zu. Was macht diese Zukunftsaussicht mit dir? Wie stellst du dir das vor? Wie sieht es denn aus mit dir und der Landwirtschaft?
Ja, ich gehe nicht davon aus, dass wir in 30 Jahren eine Wüste in Deutschland haben. Ich gehe davon aus, dass wir immer noch Landwirtschaft haben. Eventuell sind die angebauten Kulturen etwas anders, haben sich verändert, dass man zum Beispiel mehr Sojabohnen hat, die ja eben etwas trockenheitsliebender sind als andere Kulturen. Aber ich denke mal, dass die Technik und die Innovation der Landwirtschaft das schaffen, dass wir auch in 30 Jahren hier noch gesicherte Lebensmittel anbauen können.
Hattest du eigentlich so eine Art Klimamoment, wo du gemerkt hast, ah, okay, wow, das gibt die Klimakrise?
Einfach dadurch, dass jedes Jahr das Wetter ja irgendwie so anders ist. Wenn jetzt irgendwie im Sommer das schon 2 Wochen sehr heiß ist und trocken und nicht geregnet hat, da fange ich schon an zu denken, ist das eigentlich normal oder ist das schon immer so? Letzten Endes, also kann ich ja nur irgendwie regional mein Handeln so beschränken oder so für mich optimieren, wie ich denke, dass es gut fürs Klima ist. Also mein größter Schwerpunkt liegt natürlich auf den Lebensmitteln. Wo kaufe ich die, dass ich das alles möglichst regional mache? Für mich ist die Landwirtschaft eben der größte Hebel und ich möchte nicht nur passiv sozusagen daran teilhaben, indem ich im Supermarkt entscheide, was ich kaufe, sondern ich möchte eben aktiv daran teilhaben, indem ich die Landwirtschaft mitgestalten kann.
Okay. Kommen wir nun zu unserem Klimadilemma. Klimadilemmas sind verzwickte Situationen, vor die uns die Klimakrise stellt, vor allem in unserem Alltag. Und Julian und Manuel vom Klima-Newsletter Treibhauspost stellen uns jetzt ein solches Dilemma vor.
Das Klimadilemma.
Julian, wie sehr ist denn Klimaschutz für dich mit Verzicht verbunden?
Ja, ziemlich stark eigentlich, ne? Weil wir können ja nicht einfach nur darauf setzen, dass technologische Lösungen uns irgendwie retten werden, sondern wir müssen auch, was unseren Konsum, also das, was wir jeden Tag essen, trinken, anziehen und womit wir uns fortbewegen, auch das muss sich ja irgendwie ändern.
Und Verzicht ist natürlich ein krasses Triggerwort, aber wie du sagst, es ist super nötig, deswegen sprechen wir heute drüber. Und selbst der Weltklimarat sagt ja, dass Verhaltensänderungen auch auf individueller Ebene super wichtig sind, um die Klimaziele zu erreichen. Und da gibt es auch so eine Zahl, die ich sehr spannend finde aus dem World Inequality Report, die das sehr gut veranschaulicht. Die besagt nämlich, dass wenn in den reichen Industrienationen alle nur so wenig konsumieren würden und sich so verhalten würden wie die ärmsten 50% der Bevölkerung, dann wären die Klimaziele für 2030 jetzt schon erreicht.
Und dann gibt es ja auch noch den Earth Overshoot Day. Der war dieses Jahr Anfang August und der besagt, dass die Ressourcen an dem Moment aufgebraucht sind und wir ab dann eigentlich auf Pump leben. Und das zeigt ja auch wieder, irgendwas müssen wir ändern an unserem Verhalten.
Anfang August und für die reichen Staaten ist er sogar schon im Frühjahr. Das zeigt alles, wir müssen auf jeden Fall diesen Überkonsum, den wir haben, reduzieren. Und ja, wie machen wir das, Julian?
Wie machen wir das? Also da gäbe es ja jetzt mehrere Ideen. Zum Beispiel könnte man sagen, alles klar, wir verzichten darauf, CO2 auszustoßen und machen das mit einem großen CO2-Verbot, an das sich alle halten müssen. Und das hätte dann natürlich Auswirkungen auf verschiedenste Lebensbereiche, ne? Wie wir uns fortbewegen, was wir essen und so weiter. Also was für mich Überkonsum ist, wäre zum Beispiel eine Luxusjacht oder ein Privatjet.
Also mir liegt auch schon die Ökodiktatur jetzt auf der Zunge, was du da beschreibst. Ist es das nicht auch dann? Also können wir das machen?
Also es sind ja Eingriffe in unsere Freiheit. Es sind Regularien, die jemand beschließt, an die man sich dann halten muss. Aber das ist ja auf der anderen Seite auch ganz normal. Also wir müssen uns mit dem Gurt anschnallen, wenn wir Auto fahren. Wir dürfen andere Leute nicht einfach auf der Straße umschubsen.
Wir müssen leise sein nach 22 Uhr. Und was ich auch noch einen super wichtigen Punkt finde, mit klimaschädlichem Verhalten schränkst du ja auch die Freiheit anderer ein. Also wenn du die ganze Zeit mit Privatjets durch die Gegend fliegst, dann verursachst du eine krasse Erderhitzung, die sich auf andere Leute sehr stark auswirkt.
Und die Frage ist ja auch, auf was müssen wir nicht mehr verzichten, sondern was gewinnen wir dadurch? Also wir gewinnen saubere Luft, wir gewinnen eine funktionierende Natur, eine höhere Biodiversität. Was fällt dir noch ein?
Eine sichere Zukunft. Also momentan denke ich mir, wow, wo steuern wir drauf zu? Also es wäre ein Riesengewinn zu wissen, das ist jetzt irgendwie alles viel sicherer und stabiler. Und das sind alles Dinge, auf die wir heute verzichten. Also eigentlich wäre es vielleicht auch sinnvoll, mal dieses Framing sozusagen umzudrehen, zu sagen, hey, das ist der Verzicht, ist der, der heute stattfindet und wir können ganz viel gewinnen.
Freya, wie siehst du das mit dem Verzicht? Müssen wir das direkter ansprechen?
Ich weiß nicht, ob Verzicht das richtige Wort ist oder vielleicht auch einfach Wandel. Also ob man vielleicht einfach seine Aktivitäten umwandelt, indem man zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie ums Thema Reisen geht, dass man eben nicht irgendwo unendlich weit hinfliegt, sondern dass man vielleicht einfach eher mal guckt, was kann man eigentlich vor der Haustür oder in seinem kleineren Umkreis irgendwie machen. Ich sag mal, bei mir in der Nähe ist die Lüneburger Heide. Ich habe mein Herz an die Lüneburger Heide verloren und könnte mir auch gut vorstellen, da irgendwie 5 Tage Urlaub zu machen oder so. Also ich bräuchte jetzt nicht irgendwo Sandstrand und Palmen. Bei Lebensmitteln läuft es dann natürlich darauf hinaus, erstmal nur das einzukaufen, was man auch wirklich verbraucht. Nicht irgendwelche riesigen Portionen. Es geht natürlich so weit, dass insgesamt der Handel auch mal sein Tun überdenken könnte und sagt, Mensch, wenn die Kartoffel jetzt hier nicht komplett wie aus dem Ei gepellt aussieht, sondern da eine kleine Macke hat, das ist uns egal, weil sie schmeckt trotzdem, ist genauso gesund wie die anderen. Das sind natürlich auch alles so kleine Bausteine, die da irgendwie mit reinspielen.
Okay, super, danke. Übrigens ein Hinweis an unsere HörerInnen. Wenn ihr Lust habt auf konstruktive Perspektiven auf die Klimakrise, dann lest den Newsletter von Manuel und Julian. Die Treibhauspost erscheint alle 2 Wochen. Abonnieren könnt ihr sie kostenlos unter www.treibhauspost.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Freya, zum Abschluss. Hast du noch einen Tipp? Was machst du, um Inspiration zu sammeln und Kraft zu tanken?
Durch die Felder spazieren gehen und sich jede Woche erfreuen, dass es anders aussieht.
Super, vielen Dank. Das werde ich gleich mal machen. Ah nee, geht nicht, ich bin ja in der Stadt. Ja, Freya, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht.
Mir auch, vielen Dank dir.
Und euch, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt den Pod der guten Hoffnung in dem Podcast-Player eurer Wahl. In 2 Wochen geht es nämlich direkt weiter mit einer neuen Folge. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Jonas Witsch. Bis dahin. Tschüss.